Ich habe das hier überschrieben. Gott verändert sein Volk. Anfangen möchte ich mit einer Geschichte beziehungsweise mit dem Hintergrund von Matthäus 25, von dem Weltgericht. Das ist eine bekannte Geschichte. Die erzählt Jesus den Zuhörern hier. Und nun stellen wir uns mal vor, wir würden hier vor einem Tribunal stehen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal vor Gericht stand. Ich war noch nie vor Gericht gewesen. So richtig weiß ich nicht, wie es da aussieht und wie man sich da fühlen würde. Aber stellen wir uns das einmal vor. Und mein Leben wird ausgebreitet vor großem Publikum. Wer hätte das schon gern? Also ganz ehrlich gesagt, mir würde das nicht gefallen. Aber bei dieser Gerichtsverhandlung wären meine bösen Taten gar nicht aufgeführt. Keiner interessiert sich für mich. Insoweit, dass meine versteckten Schandtaten zum Beispiel, die ich verheimlichen konnte, dass da irgendjemand die der Öffentlichkeit preisgeben würde, meine Täuschungsmanöver vielleicht, alle meine menschlichen Schwächen und alle meine unheiligen Gedanken, dass die jemand ans Licht bringen wollte. Und das geschieht nicht. Keiner stellt mich in die Ecke. Wäre für manchen Zuhörer vielleicht interessant gewesen, ja, mal zu hören, was er alles angestellt hat. Nein, diesen Vorsitzenden, den Gerichtsvorsitzenden, den Richter, interessiert etwas ganz anderes aus meinem Leben. Es beschäftigt ihn, welchen Herrn habe ich gedient und an was kann man das erkennen. Als ich noch Kind war oder ja noch junger Jugendlicher, habe ich mich immer gefragt, warum da dieser Richter bei diesem Weltgericht nicht gefragt hat, hast du alle meine Gebote gehalten? Hast du das, was in der Bibel steht, hast du das für dich wahrgenommen? War das für dich das oberste Ziel gewesen, dem nachzukommen? Nö, das sagt er nicht. Obwohl es ja, wir wissen, in Offenbarung 14, Vers 12 heißt es ja, hier sind die, die halten die Gebote Gottes und haben den Glauben an Jesus Christus. Also ganz beiseite schieben kann man das nicht. Aber hier, bei dieser Gerichtsverhandlung spielt das überhaupt keine Rolle. Es spielt keine Rolle hier, woher ich komme, was mein Glauben ist, gar nicht. Sondern es spielt hier eine Rolle, was bin ich für ein Mensch? Was habe ich für Prinzipien und woran erkennt man das? Es geht hier also, wie hat sich mein Verhältnis zu den Menschen durch meine Beziehung zu Jesus Christus entwickelt. Manchmal und häufig wird die Liebe zu Gott und den Menschen, wie Jesus sie in Matthäus 22 zum Beispiel zitiert aus dem Alten Testament, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist ja gar nicht neutestamentlich. Das ist ein uraltes, alttestamentliches Prinzip. In Mose ist es uns mitgeteilt, was Jesus hier zitiert. Hängt das ganze Gesetz und die Propheten und um damit auch die Abschaffung des Gesetzes zu beweisen. Ich schaue mir ab und zu mal, allerdings kommt das immer recht spät, erst abends N24 und da gibt es ab und zu interessante Diskussionen beziehungsweise ja, Debatten auch immer wieder über das Verhältnis der Bibel, den Wahrheitsgehalt der Bibel, wie entscheidend ist die Bibel heute noch für uns. Und da war eine Moderatorin, eine bekannte Moderatorin, und die hat auch darüber gesprochen und hat einen Theologen, einen evangelischen Theologen befragt, was an der Bibel ist authentisch und was ist nicht authentisch. Und das fand ich interessant. Ich meine, die Arroganz der Moderatorin, die hat mich nicht verwundert zu diesem Thema. Aber was auch nicht verwundert hat, aber was immer wieder erstaunlich ist, die Stellung der Menschen zum Wort Gottes und der Theologen zum Wort Gottes. Da wurde sie gefragt, ja, die Wunder von Jesus Christus, wie authentisch sind die? Und dann hat der Theologe gesagt, ja, das sind die Wunschvorstellungen der Menschen, die hier rein projiziert wurden in das Wort Gottes. Und ja, wenn er Besessene geheilt hat, Jesus Christus war ein hervorragender Psychologe, ein Psychoanalytiker, und das hat er eben hier eingebracht und hat die Menschen eben therapeutisch behandelt. Ich will ja nicht meckern über das, was Theologen hier sagen. Es ist ja interessant, immer wieder auch mal diese Gedanken zu hören. Aber es wird damit ganz klar und deutlich herangezogen, das, was Jesus Christus, das, was uns Paulus hinterlassen hat, hat keinen Stellenwert. Das ist als authentisch und verbindlich für uns angesehen werden muss. In Epheser 2, Vers 15, Kolosser 2, Vers 14 steht zum Beispiel, durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Ich habe mich neulich mit Zeugen Jehovas unterhalten, einer Mutter mit Tochter. Und sie konnten mich noch nicht so richtig einschätzen. Das ist manchmal gut. Man muss ja auch nicht gleich sagen, was man ist und wie der Hintergrund von einem ist. Und sie haben dann auch gesagt, ja, die Gebote Gottes sind unheimlich wichtig. Als ich mich geoutet habe als Adventist, waren sie überhaupt nicht mehr wichtig. Ja, dann haben sie mir diese beiden Texte hier zitiert, deswegen zitiere ich sie auch. Und dann bewegten wir uns leider in ganz andere Sphären und es hat dann auch nicht so viel mehr Sinn gemacht. Nur hier geht es dem Paulus darum, an dieser Stelle zu verdeutlichen, dass nicht mehr das stellvertretende Opfer im Tempel die Verbindung zu Gott aufrechterhält, sondern das einmalige Opfer Jesu, den Frieden und die Versöhnung mit Gott schafft. Das steht außer Zweifel, dass das so ist. Nichts, aber auch nichts könnte ich tun, um mich vor Gott angenehm zu machen. Nichts. Um mich vor Gott zu rechtfertigen. Das allein macht unser Herr und Heiland Jesus Christus. Er allein hat das gemacht. Aber daraus abzuleiten, dass damit alles, was das Prinzip Jesu ausmacht, für mich nicht mehr gültig ist, das finde ich schon hochinteressant, das muss ich sagen. Die Bibel lässt aber keine Zweifel aufkommen, dass Gottes Wort und seine Gebote ihre Verbindlichkeit unabhängig von irgendeinem Zeitgeist nie verloren haben. 1. Johannes 2, 3 bis 5, das wurde, glaube ich, heute Morgen auch in der Lektion, soweit ich das mitgekriegt habe, auch mal erwähnt. Und daran merken wir, dass wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Es steht mit keinem Wort drin, dass ich damit hier mir meine Seligkeit erkaufen könnte. Da steht nicht drin. Aber ich bin ein Lügner, wenn ich die Prinzipien Gottes für außer Kraft gesetzt darstelle. Dann bin ich ein Lügner. Das sage nicht ich, das sagt die Heilige Schrift. Das verbindliche Wort Gottes. Auch wenn moderne Bekenntnisse das in Frage stellen. Wenn sie sagen, das Wort Gottes muss unter Berücksichtigung der Wertvorstellung der modernen Gesellschaft interpretiert werden. Und so ist das Verständnis. So ist der allgemeine Tenor. Wer sich gegen diese Lehrmeinung stellt, wird nicht Außenseiter. Er ist es. Zumindest in den Augen vieler Theologen. Was muss ich tun, um zur Jesus-Schafherde zu gehören? So wie es in Matthäus 25 uns dargestellt wird. Das war übrigens auch eine Frage, das war auch die Frage des reichen Jünglings. Was muss ich tun, um in das Reich Gottes zu kommen? Vorher hat er gehört, wie Jesus zu den Kindern gesagt hat, oder zu den Leuten gesagt hat, lasse die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihrer ist das Himmelreich. Und dann fragt er, was muss ich tun, um da reinzukommen? Und Jesus macht eine Aufzählung der Gebote Gottes. Interessanterweise nicht die ersten vier, sondern die, die sich mit den Menschen beschäftigen. Die hat er ihm aufgezählt. Sicher nicht umsonst. Und in Matthäus 19, 17 bis 20, ich zitiere das auch nur, da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles getan. Wunderbar. Wenn ich sagen kann, das habe ich alles gemacht, alle Gebote gehalten. Ich hätte Schwierigkeiten damit. Was fehlt mir noch? Doch toll, oder? Wenn wir alle sagen könnten, was fehlt mir noch? Ich weiß es nicht, was mir noch fehlt. Ich habe es in der Schule immer gemerkt, was mir noch fehlt, wenn wir mal eine Klassenarbeit geschrieben haben. Und dann merkt man manchmal, was einem noch fehlt. Und wenn man so ganz ehrlich ist und so sein eigenes Leben betrachtet, dann kommt man auch drauf, was könnte mir noch fehlen? Vielleicht ist ihm nicht aufgefallen dabei, dass da ein Gebot dabei war, was gar nicht zu den 10 gehört. Er fragt ihn, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Steht das in den 10 Geboten? Mir nicht bekannt, dass das drin steht. Das sagt er. Jesus, so ein bisschen wie eine Falle. Und er sagt, da habe ich, klar, habe ich alles gemacht. Steht aber nicht in den Geboten drin. Und dann kommt Jesus auf den Punkt. Hat er nicht Gott gedient, der reiche Jüngling, mit seinem Glaubensleben? Ich glaube, dass er sehr exakt, auch ein sehr exakter und ein sehr, sagen wir mal, gläubiger Jude gewesen ist. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Und er war auch überzeugt von dem, was er sagt. Das glaube ich auch. Ja, scheinbar nicht. In den Augen Jesu. Scheinbar nicht. In der Bergpredigt sagt Jesus, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ich kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir hätten ja gern noch mal 3, 4 andere Alternativen. Ja, aber Jesus hat nur eine wirkliche. Entweder du dienst Gott oder du dienst dem Mammon. Ja, wir würden vielleicht fragen, kann ich nicht beides so ein bisschen miteinander verquicken? Das wäre doch toll. Ha? Ich kann mich trotzdem dann wohl fühlen dabei. Aber Jesus lässt den Menschen hier nicht sich in ihrem Wohlfühlen hier sich ergehen, sondern er sagt, er könnte nur entweder dem dienen oder denen dienen. Er reduziert das Ganze auf diesen engen, einzigen Weg. Und in Matthäus 19, Vers 22 sehen wir, dass die Verbindung zu Gott bei dem reichen Jüngling doch nicht ganz so stark war, wie er vielleicht geglaubt hat. Was sagt er? Er ging traurig von dannen. Da muss man sich mal so zergehen lassen. Er war traurig, als er merken musste, er hat nicht die Anerkennung bei Gott gefunden, bei dem Herrn oder bei dem, den er hier gefragt hat, den er vielleicht auch richtig erkannt hat, die er sich selber gewünscht hätte. Denn es kam das Geheimnis raus, er hatte viele Güter. Also Jesus hat schon recht mit diesem Vergleich. Jesus wollte ihn in seine Herde holen. Aber es gab etwas, was tiefer ging als ein Leben nach dem Willen Gottes. Das sollte uns nicht dazu verführen, auf ihn herabzusehen. Wie schnell landet man im gleichen Fahrwasser? Wie tief ist meine Beziehung zu Gott gegründet? Das war auch diese Frage oder das, was in einem Raum stand in Matthäus 25. Wie tief geht der Grund? Wie tief geht dein Glaube? Wie tief ist er gegründet? Ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere kennt sicher die Marienschlucht am Bodensee. Ich weiß nicht, wer da schon mal hochgelaufen ist. Kann man jetzt nicht mehr tun. Die haben dort vor einigen Jahren, haben sie einen Steg darunter gebaut. Der war sehr gut. Wenn man da drauf gelaufen ist, der sah bombenfest aus. Bombenfest. Dann regnete es 8 Tage und der Steg ist mit leider zwei Menschen, die da drauf gelaufen sind, runtergeknallt. Beide waren tot. Und tja, was war der Grund gewesen, dass der runterkam? Er war nur in den Boden gesteckt gewesen. 4 Meter tief. Aber nicht in den Felsen. Das heißt, der Boden rutschte weg und alles ging runter in Richtung Bodensee. Und so ist es auch mit der Gründung. Wie tief bin ich als Christ, als Gläubiger gegründet? 4 Meter tief im Boden? Oder hat da irgendjemand mit einer großen Bohrmaschine in den Felsen reingebohrt? Und diesen Weg, den schwemmt niemand mehr weg. Kein Wasser, hat ja Jesus auch gesagt in der Bergpredigt. Aber was für Menschen stehen hier nun in diesem Gleichnis oder in diesem Geschehen vor dem Weltenrichter? Zuerst mal, die Gruppe bestand aus zwei Teilen. Ein Teil stand links, der andere stand rechts. Beide reden Gott mit Herr an, den Richter. Beide sagen Herr zu ihm, haben wir nicht. Beide stellen die gleichen Fragen. Wann haben wir dich gesehen? Wann sind wir zu dir gekommen? Wann haben wir dir gedient oder nicht gedient? Wann war denn das? Du sagst etwas zu uns und wo warst du? Matthäus 25, das steht in 38, 37 bis 39. Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen oder sind zu dir gekommen? Beide fragen das. Und was bewog nun Jesus zu der rechten Gruppe zu sagen? Vers 34, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Was bewegte Jesus, das Gleichnis so darzustellen? Zu den einen, zu den Rechten hat er das gesagt. Übrigens, die Böcke zur Linken, die wirft in einen Topf mit Satan. Sagt, hier, da ist ihre Heimat, da gehören sie hin. Jesus hat mal gesagt, denn der Menschensohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist. In Matthäus 18, Vers 11. Diese Sichtweise haben sich die Schafe zur Rechten zu eigen gemacht. Sie sahen Bedürftige, wo andere nur Lasten sehen oder auch nichts sehen. Jesus gab sich auch nicht mit den Seinesgleichen ab. Was wären denn die Seinesgleichen gewesen? Die Rabbis. Mit denen hat er sich zwar auch ab und zu abgegeben, aber das war nicht seine erste Zielgruppe gewesen. Seine Zielgruppe waren die, die chancenlos waren, die keine Chance hatten, die, die vergessen waren, die, die Außenseiter waren, die Flüchtlinge waren, so wie manchmal hier auch heute. Ich bin manchmal entsetzt. Ich bin gerade in der jetzigen Situation, meine Frau und ich machen auch ein bisschen eine Flüchtlingshilfe mit, wie Leute, von denen ich es nie gedacht habe, wie die über Menschen urteilen, die sie überhaupt nicht kennen. Und über Situationen urteilen, von denen sie keine Ahnung haben. Aber der Daumen geht nach unten. Und um die hat sich Jesus gekümmert. Wo andere den Daumen nach unten gehalten haben. Er ging zu den Mühseligen und Beladenen. Interessant ist doch, dass Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also Jesus hat jetzt nicht gesagt, das, was ihr euren Nächsten oder denen, mit denen ihr umgeht, hier getan habt, sondern er hat gesagt, was ihr den Geringsten getan habt, waren eure Augen offen gewesen für die Bedürfnisse der anderen. Das kann auch mal in der Gemeinde sein. Geht es nicht nur immer nur um um Sachen. Da geht es manchmal auch um Zeit, sich seines Nächsten anzunehmen. Hast du das gesehen, dass er dich braucht? Jesus zeigt auf das veränderte Menschenbild, was seine Schafe auszeichnet. Auf die Wirkung der Beziehung zu Jesus, auf die Früchte. Jesus ging es nicht darum, auf dieser Welt was zu gelten, was wir heute auch in der Lektion gesehen haben. Jesus ging es nicht darum, vor den Menschen groß dazustehen. Satan hat geglaubt, dass ich kann ihn so fangen, wie ich die meisten anderen Menschen auch fangen kann, die etwas gelten wollen, die sich freuen, wenn man sie an die Öffentlichkeit bringt. War bei Jesus nicht der Fall. Er hatte andere Ziele. Jesus spricht nicht von der Bereitschaft, Almosen zu geben. Nein, er spricht von wahrer Liebe zu Gott und den Menschen. Und das bewirkt Früchte, die er den Menschen seines Reiches zuordnet. Das Christentum ging leider schon sehr früh einen ganz anderen Weg. Schon verhältnismäßig kurz nach der Urgemeinde ging es los um theologische Streitereien. Und zwar, die so weit gingen, dass das Christentum im 4., 5. Jahrhundert ein gespaltenes Christentum war. Mindestens so gespalten wie heute. Und dass, als Mohammed gekommen ist, viele Mohammed als nicht als eine Belastung gesehen haben, sondern als einen Segen für sie, weil das Christentum sich total in theologische Streitigkeiten rein versenkt hat. Es ging um die Natur Jesu Christi. Ist er Gott? Ist er von Ewigkeit her? Ist er der Erstgeschaffene? Und so weiter. Und dann haben sie sich gestritten mit Schwert und mit Worten. Das war aus den ersten vier ökumenischen Konzilien und das beherrschte das Christentum. Der Arianismus entstand, der Jesus Christus zum reinen Menschen gemacht hat, als geschaffenes Wesen bezeichnete und nicht von Ewigkeit, von Gott kommen betrachtete. Das eigentliche Anliegen Gottes, eine Gemeinde zu erbauen, die Gottes Wesen widerspiegelt, ging von Jahrhundert zu Jahrhundert mehr verloren. Man wurde zum Feind des Anderen. Jesus Christus hat Menschen nie ausgegrenzt. Er hat auch denen eine Chance gegeben, die ihn ausgegrenzt haben. Er hat mit denen auch gesprochen. Er hat mit denen auch über das Prinzip Gottes gesprochen. Auch die, die ihm nicht wohlgesonnen waren, die ihn verletzt haben, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Komme ich auch dahin, Menschen zu sehen, wie Jesus sie gesehen hat, aus innerster Überzeugung? Komme ich dahin? Und das war scheinbar Jesus wichtig. In diesem Geschehen, in diesem Szenario in Matthäus 25, komme ich dahin, Menschen mit den Augen zu sehen, wie Jesus sie sieht? Dass ich nicht ausgrenze, bevor ich sie kenne. Bevor ich mich mit ihnen eingelassen habe. Kann ich Menschen, die schuldig geworden sind, auf Augenhöhe begegnen, ihnen die Tür aufmachen, die sonst keiner öffnet? Ein Zöllner zum Beispiel damals, der war schuldig. Die Zöllner haben sich bereichert an denen, die durchgekommen sind. Vor 300 Jahren war es hier bei uns in unserer Gegend auch noch so. Deutschland bestand ungefähr aus 360 Kleinstaaten. Und an jeder Ecke, an jeder Grenze stand ein Zollhäuschen. Man hat kassiert. Da kam es auf die Ehrlichkeit der Beamten an. Ja, so war das. Es war erst in neuerer Geschichte, wurde das Deutsche Reich zu einem Reich. Bin ich bereit, Menschen, die bedrückt werden, die sich selbst nicht wehren können, denen ich aber beistehen kann, beizustehen? Darum geht es, Jesus. Trotz Unannehmlichkeiten. Das macht mich nicht gerecht. Ich muss immer wieder sagen, das öffnet mir nicht den Himmel insoweit, dass ich sagen kann, ich habe etwas getan, was ich vorweisen kann. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Das macht mich nicht gerecht, auch nicht ein bisschen. Aber es zeigt, wenn das zu meinem Anliegen gehört, wer mein Herr ist, und der Herr, der macht mich gerecht, es zeigt, wo ich hingehöre. Ich gehe ab und zu mal bei uns in die öffentliche Bücherei. Da sind alle möglichen Zeitungen ausgelegt. Kann ja nicht alle kaufen. Also gehe ich da immer wieder hin und schaue mir sie an. Und schaue die verschiedenen Zeitungen an. Stuttgarter Zeitung, Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter und so weiter. Und es ist manchmal sehr interessant, wie unterschiedlich auch Journalisten Situationen beschreiben oder auch sich dazu stellen. Und da war eine Geschichte drin in der Stuttgarter Zeitung. Muslim hilft Christen und wird tödlich verletzt bei einer Busfahrt in Kenia. Ihr habt das vielleicht mal gelesen, dass dort im Norden Kenias, jetzt weiß ich nicht genau, es gibt ja so viele Terroristenorganisationen zwischenzeitlich. Das war, glaube ich, nicht die Al-Shabaab. Auf jeden Fall, bitte, Boko Haram, ja genau, das war Boko Haram. Und sie haben, kam so eine Gruppe Boko Haram-Kämpfer, jetzt nenne ich sie mal Kämpfer, eigentlich sind sie ja Terroristen, und haben alle Leute rausgeholt aus dem Bus und wollten alle Christen erschießen. Und dann stand drin, und da war ein Muslim. als er gesehen hat, da kommen die auf den Bus zu, hat er schnell seine muslimischen Glaubensgenossen zu ihnen gesagt, ihr habt doch Kaftane dabei noch zusätzlich, und hat sie den Christen umgehängt, dass sie aussahen wie Muslime. Und dann mussten sie alle aussteigen. Und der Muslim, dieser eine Muslim, der hat dann zu den Boko Haram-Terroristen gesagt, was unterscheidet uns eigentlich denn voneinander? Außer die Religion. Wir sind doch Christen. Wir sind doch alle Menschen, die leben wollen. Und wir tun uns doch nichts. Dann haben sie ihn angeschossen. Sie haben ihn nicht getötet, sie haben ihn angeschossen. Und er wurde dann so schwer verletzt, dass er dann im Krankenhaus starb. Die anderen hat es gerettet. Dann kam nämlich Polizei und dann sind die geflohen. Und diese 5 Minuten, die das gedauert hat, hat ihnen das Leben gerettet. Was für ein Menschenbild hat dieser Mann gehabt? Und welche Konsequenz in seinem Tun? Manchmal muss ich staunen über Menschen, die Christus nicht so kennen, wie wir ihn kennen, aber doch so handeln, als wären sie ganz nah dran. An diesem Christus. Wie nah, weiß nur Gott. Vor der Kreuzigung hat Jesus seinen Jüngern hat Jesus seinen Jüngern eine Verheißung mitgegeben. In Johannes 14, Vers 26 können wir sie nachlesen. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das ist unsere Chance, mit dem Heiligen Geist, oder anders gesagt, wenn wir auf uns alleine angewiesen wären, hätten wir keine Möglichkeit, dem Bild gerecht zu werden, das Jesus Christus hier in Matthäus 25 zeichnet. Keine Möglichkeit. Aber durch den Heiligen Geist haben wir die Möglichkeit, der in uns ist, und Jesus sagt, die Welt kennt ihn nicht, aber wir kennen ihn, denn er ist in uns drin. Und was tut er? Er geht immer wieder weg, oder? Steht drin und er bleibt in euch. Auch wenn wir ihn manchmal betrüben können. Auch wenn wir ihn dämpfen können. Aber er bleibt in uns. Was wären wir ohne diesen Heiligen Geist wert als Christen? Wenn er nicht in uns bleiben würde und wenn er nicht auch dann bleiben würde, wenn wir manchmal zu Versagern wären. Ich sende euch meinen Stellvertreter. Der wird euch an alles erinnern. Der ist auch bei mir, wenn ich mich entfernt habe. Und besonders dann brauche ich ihn. Er führt mich zu dem lebendigen Jesus Christus, der für mich die Erlösung erwirkt hat und der aus mir einen neuen Menschen macht, wenn ich ihn lasse. Amen.